Am Anfang hat man manchmal ein paar Diskussionspunkte, oh, da ist schon wieder diese Roboterstimme am Telefon. Aber wir müssen den Patienten und Patienten halt auch zeigen, dass wir anders die Mengen an Patientinnen und Patienten in Zukunft nicht behandeln können, wenn wir uns nicht auf digitale Unterstützung auch darauf verlassen können.
Letztlich werden wir dann tatsächlich schon vor der Geburt oder nach der Geburt irgendwie ein genetisches Profil erstellen werden, sozusagen mit Hilfe von KI, die Tumor oder Risiko für einen Tumor oder andere Erkrankungen schon mal berechnen.
Die Gesundheitsarena. Ärztenachwuchs im Gespräch. Mit Medizinstudentin Ariane Berner und Martin Eulitz von der KV Bayerns.
Herzlich willkommen in die Gesundheitsarena. Heute wollen wir über das Thema Digitalisierung und Einsatz von KI in den Praxen und in der Medizin sprechen. Und da habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen, der die Überschrift hatte: Nebenwirkungen bei Dr. Chatbot. Wie viel Mensch braucht die Medizin noch in Zukunft? Die Gäste lächeln bereits ob dieser Frage. Wir wollen uns heute dem Thema annähern, welche Rolle wird die künstliche Intelligenz in Zukunft in der Medizin spielen? Wo stehen wir eigentlich in Sachen Digitalisierung und KI in den Praxen und in der Medizin an sich? Und ich freue mich, dass die Ariane heute auch wieder da ist, gut gelaunt und fröhlich bei der Thematik, wobei wir beide vorher gesagt haben, wir sind beide keine Experten und freuen uns, dass wir heute zwei echt kompetente Gäste dabei haben.
Heute sind wir beide Laien einfach im Digitalisierung und KI-Sinne. Deswegen freue ich mich auch herzlich begrüßen zu dürfen. Einmal direkt neben mir Frau Professor Dr. Jeanne Rubner. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und Vizepräsidentin für globale Kommunikation und Public Engagement an der TU. Und auch ganz cool ist, dass du, Jeanne, auch an dem Forschungsprojekt für KI in der Gesundheitsforschung auch tätig bist.
Richtig, es ist zwar kein Forschungsprojekt, aber ein Kommunikationsprojekt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und dich auch über das Projekt was zu erzählen.
Und direkt daneben steht Dr. Niklas Kahl. Er ist Allgemeinmediziner in Fischbach bei Nürnberg. Und das Coole bei ihm ist, dass er schon ganz viele moderne KI-Tools oder technischen Innovationen bei sich in der Praxis nutzt. Und ein interessanter Nebenfakt am Rande, er hat eine Slush-Eismaschine bei sich in der Praxis stehen. Wie cool ist das denn bitte? Bestimmt kommt er da sehr gut an bei seinen Patienten und Mitarbeitern.
Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Genau, die Slush-Maschine ist ganz frisch und ich glaube, bei den Temperaturen, die wir diesen Sommer haben, kommt die gut zum Einsatz.
Dann steigt man doch gleich mal ein in die Thematik und mit einer ganz einfachen Frage. Jeanne, an dich als erstes. Wann hast du zuletzt die KI genutzt?
Also heute früh noch nicht, da fehlte die Zeit, aber gestern, um mir was zusammenfassen zu lassen. In der Kommunikation nutzt man natürlich ganz viel KI inzwischen. Ne? Mal eine Tageszusammenfassung, Notizen auswerten, Themen vorschlagen, Strategiepapiere erstellen. Ich gebe es zu. Also sozusagen ständig KI.
Ständig KI. Und Niklas, bei dir?
Ja, bei mir war es zuletzt auf dem Heimweg vom Festival, dass ich mit ChatGPT geguckt habe, welcher Campingbus die besten Bewertungen hat oder in was ich vielleicht investieren könnte, so rein aus dem Alltag. In der Praxis nutzen wir natürlich andere Systeme.
Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Das ist immer ganz praktisch, wenn man mal kurz verfragt, hey, wie sieht das denn eigentlich aus? Ich habe heute früh beispielsweise auch mein Dokument einfach aufsetzen lassen. Aber es ist ganz praktisch, Niklas. Erzähl einfach mal kurz aus deinem Alltag, weil du das ja auch häufig verwendest, KI oder generell technische Innovationen, sage ich jetzt einfach mal so, in deinem Berufsleben. Erklär das mal, wie kann man sich das denn vorstellen, KI in der allgemeinen Arztpraxis?
Ja, wir nutzen das in den hausärztlichen Praxen auch immer zunehmender, um einfach die Patientenströme besser verwalten zu können. Zum Beispiel einen KI-Telefonassistenten, der die Sprache der Patienten transkribiert, damit wir ein bisschen besser asynchron arbeiten können. Für die Auswertung von Langzeit-EKGs, fürs Dokumentenmanagement, damit die MFAs schneller und besser zuordnen können bei eingescannten Dokumenten, zu welchem Patienten und aus welchem Krankenhaus ist dieser Arztbrief. Es gibt da mal viele verschiedene Tools in einem wilden Dschungel, aus dem man sich heraussuchen muss, was am besten zu einem selber und in die eigene Praxis passt. Aber das ist das Schöne in der eigenen Praxis. Man kann das frei gestalten, schöner als im Krankenhaus. Einfach Dinge ausprobieren und auch wieder abschaffen, wenn sie einem nicht gefallen.
Du hast gerade gesagt, okay, man kann es transkribieren lassen beispielsweise oder auch scannen lassen von der MFA. Wie genau kann man sich das vorstellen? Ist es da ein eigenes Netzwerk oder so KI? Ich bin da wirklich komplett blank.
Ja, ich selber bin ja auch mal kein Informatiker, deswegen müssen die Dinge für uns auch so sein, dass sie einfach nutzbar und einfach verständlich sind. Aber zum Beispiel ein Patient ruft bei uns an, dann ist es einfach eine browserbasierte oder cloudbasierte Telefon-KI, wo einfach das gesprochene Wort in Schrift transkribiert wird und die MFA, also die medizinische Fachangestellte, in die Lage versetzt wird, zeitlich asynchron diesen Anruf abzuarbeiten und sich beim Patienten zurückzumelden, was uns einfach in Spitzenzeiten der Anrufe ermöglicht, unsere Arbeitskräfte besser einzusetzen. Das andere ist, dass auch im Patientinnen- und Patientengespräch diese Gespräche transkribiert werden können. Das heißt, eine KI hört quasi mit und fasst das Gespräch zusammen. Das sind meistens auch Lösungen, die in der Cloud laufen. Aber zum Beispiel unser System, was eben eingescannte Arztbriefe oder auch per gesicherter E-Mail eingehende Arztbriefe uns strukturiert und in unserem Dokumentenmanagementsystem ablegen soll, das ist im Endeffekt ein kleiner Apple-Computer, der bei uns in der Praxis steht, wo die Daten lokal bei uns in der Praxis verarbeitet werden, was aus Datenschutzgründen halt immer ein Thema ist.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also es ist sehr cool, dass man, weil ja auch viele Patienten ja auch mit sprachlichen Barrieren auch kommen, das kenne ich auch aus der Klinik. Und dass man da auch das Problem angeht, ist, glaube ich, wirklich auch sehr effizient, auch für den Arzt und auch sehr angenehm für den Patienten bestimmt, wenn man dann einfach sich verstanden fühlt auch. Wie ist es datenschutzrechtlich? Weil es sind ja auch sensible Informationen, die dann der Patient erzählt und wenn dann die KI das aufnimmt und dann übersetzt und dann irgendwie auch potenziell Lösungsvorschläge für den Arzt dann auch irgendwie ausgibt. So stelle ich mir das vor.
Ganz so weit sind wir meistens noch nicht. Grundsätzlich müssen das halt schon Produkte sein, die für den Medizinbereich zugelassen sind. Und gerade wenn es darum geht, das gesprochene Wort der Patientinnen und Patienten aufzunehmen und zu verarbeiten, muss der Patient einverstanden sein. Das heißt, in unseren Datenschutzerklärungen steht das drin, dass wir mit diesen Sachen arbeiten. Und gerade im Patientenzimmer wird das vorher nochmal abgefragt, ob die einverstanden sind, dass wir das nutzen. Oder es liegt ein Zettel aus, wo das nochmal draufsteht, bevor der Arzt zum Patient kommt oder die Ärztin. Kann der Patient einfach subtil den Zettel umdrehen, wo ein rotes Kreuz drauf ist, dass er eben nicht einverstanden ist. Das heißt, er muss das nicht immer uns direkt verbalisieren, sondern kann das auch auf anderen Wegen tun, wenn er nicht einverstanden ist, dass wir diese Dinge nutzen.
Jetzt so ganz praktisch gesehen, habt ihr dann verschiedene Sprachen, also die Einverständniserklärungen in verschiedenen Sprachen?
In dem Bereich nicht. Da, wo ich die Praxis habe, ist das Sprachbarrieren, die Herausforderung auch nicht so groß. Deswegen haben wir das meistens auf Deutsch. Genau. Aber die Anbieter haben das auf ihren Websites schon meistens in mehreren Sprachen.
Und wird das generell auch so implementiert, auch in so Diagnosenfindung, Diagnostik, welche Therapiemöglichkeiten es gibt? Oder wird das, also wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt es in sehr rudimentärer Form, dass die Praxisverwaltungssysteme da schon Vorschläge machen. Aber eher sehe ich da die KI aktuell noch, dass die Ärztin oder der Arzt gezielt, wir haben vorher drüber gesprochen, zum Beispiel mit Amboss oder anderen Produkten, einfach sich Wissen herbeisucht und gezielt danach sucht und eben nicht auf ChatGPT und ähnliche Dinge zurückgreift, sondern eben auf medizinisch fundierte Suchsysteme, um da die Antworten zu finden, wo halt medizinische Leitlinien durchsucht werden nach den aktuellen Therapieempfehlungen zum Beispiel.
Also muss der Arzt noch selbstständig mitdenken.
Ein bisschen mitdenken müssen wir dann ab und zu doch noch, genau.
Ja. Jeanne, wie siehst du denn das? Du hast ja ein bisschen die Zukunft im Blick. Wie siehst du diese Entwicklung?
Naja, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Patienten, ich vermute, in die Praxis kommen und sie schon mal von Google Health oder ChatGPT Health, also es gibt ja wirklich schon diese spezialisierten Large Language Models, also die spezialisierten Bots in dem Fall, auf Medizin spezialisiert, die man befragen kann. Und ich vermute, dass die meisten Patienten oder viele jedenfalls das machen und dann sich vielleicht nochmal eine Meinung abholen. Ich meine, es gibt eine ganz interessante Zusammenfassung, eine neue Studie, die diese Chatbots im Medizinbereich untersucht hat. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass sozusagen entweder zu wenig, also überdiagnostiziert wird, ja, oder auch zu viel vorgeschlagen wird an Behandlungen. Ne? Und ich denke, dann ist gut, wenn der Arzt da ist oder die Ärztin und das sozusagen mit wirklich gesichertem medizinischen Wissen zurechtrückt, ja. Ich meine, man muss mal sehen, es gibt wahnsinnig viele medizinische Studien und ich hoffe, die meisten sind ja auch gut oder viele sind gut und zuverlässig und die sind dann eben in den entsprechenden Datenbanken drin, in den Leitlinien und ich glaube, dass man dann tatsächlich das Fachpersonal braucht, um das zu nutzen. Aber ich glaube, ich finde es super, dass auch Ärztinnen und Ärzte also da Zugang haben und das nutzen, weil ich denke, das ist einfach auch nochmal so ein Wissen, Datenspeicher, den man vielleicht auch als Fachmann oder Fachfrau nicht immer, man hat ja nicht immer jedes Detail, jede Krankheit und jede mögliche Therapie irgendwie parat. Ja, das kann man ja von keinem Experten oder Expertin erwarten. Und insofern freue ich mich drüber, dass das sozusagen da KI zum Einsatz kommt.
Du betrachtest es ja auf einer globaleren Ebene mit in dem Forschungsvorhaben, in dem du da gerade aktiv bist. Kannst du uns da mal mitnehmen, um was es da genau geht?
Ja, sehr gerne. Da geht es eigentlich darum, Menschen zu erklären, was kann KI im Grunde genommen in der Zukunft für die Gesundheitsversorgung tun. Ja, für Prävention, für Behandlung, für Nachsorge etc. Und das ist entstanden oder entsteht gerade, muss man sagen, im Rahmen des Wissenschaftsjahrs vom Bundesforschungsministerium. Und das Motto des Wissenschaftsjahres ist Medizin der Zukunft. Und wir entwickeln eine Patienten-Journey, wie es so schön neudeutsch heißt. Also letztlich im Grunde genommen, also auf einer Webseite können Userinnen und User sich dann anschauen, wie wird KI in 10 Jahren meine Gesundheitsversorgung verändern. Und wir machen das so anhand der verschiedenen Lebensabschnitte, also Kindheit und Jugend, junges Erwachsenenalter bis hin eben ins hohe Alter. Und da sind ja dann oft auch bestimmte Krankheiten oder Dinge, die verstärkt auftreten. Und da haben wir uns einfach ein paar Themen rausgesucht, beziehungsweise wir haben das zusammen mit möglichen Patienten und Patientinnen entwickelt in Workshops und dazu eben auch Expertinnen und Experten befragt. Also man kann sich dann anschauen, wie eben KI in der Diagnostik, in der Therapie tatsächlich hoffentlich uns gesünder macht, ja.
Kannst du da schon Beispiele nennen dafür, was das so bedeuten kann?
Also es ist natürlich ganz wichtig für die personalisierte Medizin, also gerade zum Beispiel Krebs im Kindesalter. Ja, das ist ja sehr gut. Zum Glück sind das ja oft seltene Tumorarten und auch nicht so viele Fälle. Aber deswegen ist es wichtig, auch das richtig zu behandeln, also auch auf die Patienten und Patientinnen zugeschnitten zu behandeln. Es ist auch wichtig, diese Tumorarten früh zu erkennen. Und da kann man tatsächlich mit Hilfe von KI aus den vielen Daten, also hoffentlich vielen Daten, die man hat, eben dann auch eine sagen frühzeitige Erkennung und personalisierte Therapie entwickeln. Ich glaube letztlich, dass das Wesentliche an der KI ist ja, dass wir sozusagen, also KI funktioniert ja nur, also die KI, von der wir hier reden, funktioniert ja nur, wenn man viele Daten hat. Ja, und anhand dieser vielen Daten Muster erkennt und Vorhersagen machen kann. Und das wird, glaube ich, wird schon in gewisser Weise die Medizin revolutionieren, weil wir dann eben sehr viel genauer und sehr viel ja, persönlicher eben Menschen behandeln können.
Was ja klar ist, man braucht eine gewisse Digitalkompetenz dafür. Wo ich das von dir gehört habe, Niklas, wie du beschrieben hast, den Praxisalltag gedacht, ich kenne noch die Zeit, wo hieß Fax, ist der Verbindungsweg zwischen Praxen und Kliniken.
Das haben wir natürlich immer noch leider, aber genau, das muss aber auch alles gut nutzbar sein. Ich bin da komplett dabei, dass wir auch eine zunehmendere Individualisierung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten uns erhoffen, was in anderen Ländern aber schon teilweise gemacht wird. Wenn man nach Israel guckt, da werden einem halt von den Patienten oder der Patientin, die vor einem sitzen, andere Dinge vorgeschlagen, als zum Beispiel aus Leitlinien bisher bei uns herausgeht, weil die eben individuell auch gucken, welches Geschlecht hat der Patient oder die Patientin, Alter, ethnische Zugehörigkeit, dass eben nicht bei Blutdruckeinstellungen immer die gleiche Entscheidung kommt, wir nehmen den Wirkstoff, sondern vielleicht, weil man aus Subgruppenanalysen die nur mit KI möglich werden, herausfinden kann, dass für diese spezielle Patientin oder diesen speziellen Patient eben eine andere Entscheidung nützlicher wäre, als wir das sonst vielleicht in der Allgemeinheit haben. Weil diese Riesenstudien, die dort gemacht werden, wenn es zum Beispiel um Blutdrucktherapie geht, ist ja eigentlich erschreckend, dass da immer eine Entscheidung so generell für alle Patientinnen und Patientengruppen herauskommt und wir das eben noch nicht individuell aufarbeiten können. Und da stimme ich vollkommen zu, dass ich glaube, dass das in Zukunft ganz anders werden wird.
Wie nehmt ihr denn das wahr bei den Kolleginnen und Kollegen in den Praxen oder auch in den Kliniken? Ist da eine Offenheit für das Thema gegeben oder ist man da eher Exot, wenn man das so nach vorne bringen möchte?
Ich fange mal an der TUM ist natürlich, an einer technischen Uni, ist natürlich eine große Offenheit und KI in der Medizin und damit meinen wir auch nicht nur sozusagen Large Language Models, also Chatbots, sondern auch Robotik, Assistenzsysteme etc., also Robotik bei OPs, Assistenzsysteme im Alter, also die ganze Bandbreite der Automatisierung. Also das ist ein Schwerpunkt tatsächlich an der TUM und es ist auch ein Schwerpunkt in München. Wir haben ja diese eben M1 Munich Medicine Alliance, da ist eben auch die Ludwig-Maximilians-Universität dabei, da ist das Helmholtz-Zentrum dabei. Und da ist genau, also steht im Mittelpunkt eben Digitalisierung und Medizin. Also insofern, da passiert wahnsinnig viel in der Forschung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das, was in der Forschung passiert, dann auch irgendwann natürlich in der täglichen täglichen Anwendung in der Hausarztpraxis ankommt. Und das ist, um nochmal das Projekt zu nennen, eben 2036 gesund mit KI, allerdings Fragezeichen natürlich, gibt ja vielleicht auch mal ein paar Fallstricke dabei, aber das ist genau das, was wir zeigen wollen im Projekt, was da an Forschung passiert und wie das sich hoffentlich in 10 Jahren oder natürlich später eben in der Gesundheitsversorgung zeigen wird.
Wenn wir jetzt uns ein Bild mal vorstellen, wie es in der Zukunft aussieht, weil ihr habt ja beide so, du, Niklas, hast ja ein bisschen praktische Perspektive und du, Jan, ja auch so von der Forschung, wie ihr es weiterentwickeln könnt. Wo sind da sozusagen Komponenten, wie kann so eine Zukunftspraxis aussehen? Ist da einfach, man geht als Patient rein und dann ist da irgendwie vielleicht so ein Chat-Roboter oder Chat-Teil, wo man einfach seine Symptome erstmal eingeben muss oder keine Ahnung, wie kann man sich das denn vorstellen, wohin es hingeht?
Das ist eine ganz spannende Frage, aber da hängt, finde ich, auch ganz viel mit der Digitalkompetenz unserer Bürgerinnen und Bürger zusammen. Auch auf der Seite gibt es ja manchmal Ablehnungen, was Digitalisierung angeht. Und mit dieser Ablehnung oder der Sorge der Bürgerinnen und Bürger hängt ja oft eine Sorge vor Verlust an Teilhabe zusammen. Das heißt, die Oma, sage ich mal, hat Angst, dass sie von ihrem Hausarzt nicht mehr so behandelt wird, wie sie das bisher kannte, weil da irgendwas dazwischen geschoben wird. Und da hängt ganz viel zusammen, wie auch ältere Generationen sprachliche Barrieren und Ähnliches denselben Zugang finden. Wir haben auch in der Praxis eine App, wo die Patienten vorher Fragebögen ausfüllen, ob das dann später mal ein Chatbot ist, der das vielleicht mitbeantwortet, wo dann entschieden wird, ist überhaupt ein Termin in der Praxis nötig oder reicht das, der Patient macht zu Hause 1, 2, 3 diese Dinge und meldet sich, wenn es nicht besser wird. Oder auch dann durch diese Vortriage entschieden wird, wer aus der hausärztlichen Praxis muss den Patienten sehen, muss es ein Arzt, eine Ärztin sein oder eine MFA, eine studierte MFA, eine Medizinstudentin, die gerade vielleicht im praktischen Jahr da ist. Das sind ja unterschiedliche Versorgungsebenen in einer Praxis. Und dass wir natürlich die EPA als zentrale Informationsschnittstelle, die elektronische Patientenakte irgendwann haben, um nicht immer wieder dieselben Informationen abfragen zu müssen. Man kennt das ja, glaube ich, aus dem Krankenhaus oder Studium. Immer wieder das Gleiche. Mach schon mal die Anamnese, untersuch schon mal vor und dass wir einfach auf strukturiert vorliegende Daten zurückgreifen können, um nicht immer wieder das Gleiche zu machen. Und weil ihr gefragt habt, wie ist da die Motivation in Praxen sehr groß, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich darf zum Glück mit einem Kollegen Moritz Ecker zusammen einen hausärztlichen Praxis- und IT-Kongress organisieren. Der findet nächstes Jahr zum zweiten Mal in Köln statt, wo auch Medizinstudierende herzlich eingeladen sind, da auch kostenlos vorbeizukommen. Da kann man sich, wir können ja vielleicht in die Shownotes den Link teilen, wo man sich anmelden kann. Ja,
sehr gerne.
Kann man kostenlos vorbeikommen und sich einfach mal verschiedenste Lösungen angucken, was es bisher auf dem Markt gibt. Und ganz große Herausforderung für uns sind aber eben aktuell die Schnittstellen. Das heißt, wie die verschiedenen Software-Systeme miteinander arbeiten und auch die Daten weiterverarbeiten, weil das ist natürlich auch ein Business. Es steckt eine Wirtschaft dahinter, die sich teilweise versuchen, den Markt zu sichern und sich eben nicht zu öffnen für andere Produkte. Aber ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren immer, immer besser werden, weil es führt kein Weg dran vorbei.
Ja, das glaube ich auch, oder Janu?
Ich habe schon dieses Bild im Kopf, also ob es jetzt in 10 Jahren oder in 20 Jahren ist, sei dahingestellt, aber letztlich werden wir dann tatsächlich schon vor der Geburt oder nach der Geburt irgendwie ein genetisches Profil erstellen werden, sozusagen mit Hilfe von KI, die Tumor oder Risiko für einen Tumor oder andere Erkrankungen schon mal berechnen, mögliche sozusagen Vorbeugung, mögliche Präventionsmaßnahmen daraus sozusagen an die Hand bekommen. Ja, wie kann ich mein Leben gestalten oder was kann ich tun, damit ich eben nicht erkranke? Ich glaube, das ist ganz wesentlich.
Die Prävention gehst du dann auch?
Ja, genau. Ich glaube, da ist eine Riesenchance, ja, dass ich sozusagen, wenn ich eine frühzeitige sozusagen oder eine Wahrscheinlichkeit ausrechne, dass ich eine bestimmte Krankheit kriege, dass ich dann auch schon mal ein paar Tipps bekomme, was kann ich tun, um das zu vermeiden. Ja, und dann wird's weitergehen mit eben besserer zum Beispiel Röntgendiagnostik, ja, oder auch verschiedene Kombination von verschiedenen bildgebenden Verfahren, wo dann die KI tatsächlich auch nützlich ist, um die Bilder zu verbessern, um die Diagnose zu verbessern. Und dann Operationen, Eingriffe mit Robotern. Ja, wir wissen, die sind einfach präziser. Ja, die können wir so programmieren, dass die das besser machen als der Augenchirurg. Ja, oder ne, die haben keine zittrigen Hände. Der Augenchirurg hat sie natürlich auch nicht. Sorry, dass ich da irgendjemand was unterstelle. Aber oder auch dann im Alter, wo ich mich schon drauf freue, dass ich da ein paar Roboter habe, die mir zur Hand gehen. Also ich denke, da ist wirklich, da sind wirklich so über das ganze Leben hinweg viele Möglichkeiten.
Ja, viel Potenzial. Auch einmal, wie gesagt, so mit der Interaktion mit den Patienten oder mit den Menschen auch, wie man das sozusagen triagiert. Aber auch dann mit der Diagnostik, was du angesprochen hast, Jan, da finde ich das auch interessant, wie beispielsweise, es gibt da also diese roboterassistierten Da Vinci-Operationen, da ist aber der Mensch noch im Hintergrund und arbeitet. Aber ich habe beispielsweise auch schon mitbekommen von Augsburg, dass eben vor allem bei irgendwie Darmspiegelungen da eben auch eine KI drüber läuft, dass es eben genauer analysiert werden kann, wo genau der Tumor ist. Also es sind, glaube ich, die beiden Bereiche in der Medizin, die sehr viel Potenzial haben. Einerseits die Diagnostik und aber auch, wie die Interaktion ist mit den Menschen und mit den Patienten auch an sich. Eine Frage an dich, Niklas. Du hast ja gerade gesagt, wie das sich entwickelt mit den Patienten und wie das aufgenommen wird. Du nutzt es ja schon so ein bisschen. Kannst du das dann auch ein bisschen auch einschätzen, wie einfach die Resonanz auch, wie gesagt, in der Bevölkerung sein werde? Beispielsweise gibt es ja auch entweder diese Telefonsprechstunde oder auch diese online, dass man online sich Termine buchen kann. Wie benutzt du das schon oder wie ist da auch die Rückmeldung auch von den Patienten?
Genau, also wir haben Online-Terminbuchungen über unsere Praxis-App, wir machen Videosprechstunden über die Praxis-App, die Patienten können uns Chatnachrichten in die Praxis schicken, wo sie Rezepte vorbestellen und ähnliches. Und sobald die Patientinnen und Patienten merken, dass es ihnen Zeit spart und dass es niederschwellig ist, dann nutzen sie das auch sehr gerne. Am Anfang hat man manchmal ein paar Diskussionspunkte, oh, da ist schon wieder diese Roboterstimme am Telefon. Aber wir müssen den Patienten und Patienten halt auch zeigen, dass wir anders die Mengen an Patientinnen und Patienten in Zukunft nicht behandeln können, wenn wir uns nicht auf digitale Unterstützung auch darauf verlassen können. Und mein Vergleich ist immer, jeder Mensch schafft es eigentlich, sich die günstigste Kreuzfahrt im Internet herauszusuchen. Dann wird er auch in der Lage sein, einen Termin über eine Online-Terminbuchung irgendwo sich zu buchen. Und auch gerade pflegende Angehörige sind auch mal sehr dankbar, wenn die jemanden zu Hause haben, den sie sich kümmern müssen, dass die halt einfache Wege haben, mit uns zu kommunizieren, ohne ständig zu warten, bis dann jetzt mal jemand abhebt, sondern uns das die Informationen auf andere Wege zukommen lassen können.
Ja. Ja, wir sind jetzt in eine sehr positive Stimmung hier alle gekommen, aber da muss ich an zwei Punkten doch nochmal kritisch nachfragen. Das eine war, Niklas, die Erwähnung Business, die dahinter steht. Und die große Angst ist ja, dass jemand wie Elon Musk noch mehr Billionen, Billiarden und was auch immer kriegt, wenn die KI und alles sich so weiterentwickelt, wie es jetzt der Fall ist und dass Datenflüsse irgendwie in die USA gehen und von Tech-Unternehmern dann abgegriffen werden und weiter genutzt werden. Du hast vorher gesagt, Datenschutz wichtig in der Praxis. Ist es wirklich 100% sicher oder was kann man dazu sagen?
Ja, was ist in der Welt 100%ig sicher? Es gibt auch viele Patientinnen, die bei uns an der Praxistür vorbeilaufen, durchs Fenster reinbrüllen, was sie für ein Rezept haben wollen. Also das eine geht natürlich auch vom Patienten aus, wie er mit seinen Daten selber umgeht. Und das andere ist, wir sind natürlich darauf schon angewiesen, dass wir eine gesetzliche Regulatorik haben, die uns den Rücken frei hält, dass die Produkte, die erlaubt sind zu nutzen, auch sicher genug für den Patienten sind. Aber auch die elektronische Patientenakte, die ja gesetzlich vorgeschrieben wurde, ist auch die wird nicht zu 100% sicher sein. Sie wird den Patientinnen und Patienten, die sie nutzen, Vorteile bieten. Und dann kann derjenige sich selber entscheiden, will ich das nutzen oder nicht. Aber eine 100%ige Sicherheit gibt es eben nicht. Und auch was die Marktmacht angeht, da muss aufgepasst werden, dass eben nicht ein oder zwei Player sich das wie bei den Suchmaschinen so aufteilen, dass man eigentlich keine Auswahl hat, sondern dass eben darauf geachtet wird, dass die Schnittstellen offen sind, dass kleine Player mit in den Markt kommen können und die freie Wahl haben, was wir nutzen können, damit eben nicht ein Monopol kritischer Größe irgendwo entstehen kann.
Jan, du hast genickt.
Ja, ich meine, ich gebe Niklas recht. Also letztlich ist es wichtig auch, dass die KI, man spricht ja jetzt von Responsible AI, ne? Also sozusagen verantwortungsvolle KI und ist gerade im Medizinbereich natürlich enorm wichtig, ne? Weil da steht schon viel auf dem Spiel, da steht unsere Gesundheit auf dem Spiel. Also das ist wichtig. Ich finde auch Datenschutz wichtig, aber ich glaube am Ende des Tages, ich meine letztlich, viele Menschen geben einfach so ihre Daten ständig raus, ja, Social Media etc. Und letztlich, wenn ich sie für meine eigene Gesundheit rausgebe, dann glaube ich, ist es sinnvoll. Ja, klar muss ich mich darauf verlassen können, dass jetzt die Praxis von Niklas nicht gehackt wird oder der Rechner nicht gehackt wird. Aber letztlich, ich glaube, der Benefit, den wir hier haben in der Medizin, in der Gesundheitsversorgung, ja, Diagnose, Therapie, Prävention ist so groß, ja, dass ich sagen würde, ja, klar, Datenschutz, aber jetzt lasst uns auch die Daten nutzen. Gebt eure Daten her, auch für die Medizin letztlich, um die Medizin besser zu machen.
Der zweite Punkt passt genau dazu, wo ich auch nochmal nachfragen wollte bei dir. Wenn ich als Patient das so höre, was du vorher beschrieben hast, was alles möglich wird und dass man dann schon in der Vorhersage eigentlich fast schon erfährt, wie lange man zu leben hat. Wenn jemand sagt, ich möchte es alles gar nicht wissen, ich will überhaupt nicht wissen, was mir für Risiken drohen und sonst was, ich will einfach so leben. Was sagt man so einem Patienten?
Ach, okay. Ich würde sagen, das ist eine individuelle Entscheidung. Ja, wenn ich jetzt sozusagen nicht gewissermaßen, ich möchte jetzt persönlich auch nicht jedes Risiko kennen, was ich jetzt in meinem Leben habe. Ich glaube nur, dass in manchen Fällen, also es wird vielleicht auch nicht so sein, dass man ja sozusagen gleich diese Risikoanalyse jedem Menschen geben wird, aber man kann ja mal anfangen mit Risikogruppen. Ja, und letztlich ist das ja auch bei Tumoren so, wenn ich weiß, meine Großmutter ist an Brustkrebs erkrankt, ja, dann bekomme ich ja auch mehr Vorsorgeuntersuchungen verschrieben, als wenn das nicht der Fall wäre. Also letztlich wird man natürlich auf die Risikogruppen erstmal gehen. Und ich finde, es ist wichtig, dass man solche Risikoanalysen auch nur macht, wenn ich auch eine Möglichkeit habe, ja, mich eben eine bessere Vorsorge oder eine bessere Therapie zu bekommen. Also nicht blind, ja. Also nicht einfach nur einen genetischen Test, der mir am Ende vielleicht irgendein Risiko sagt, aber ich kann nicht damit umgehen. Also das finde ich wichtig, dass man da, ne, dass das gewährleistet
wird. Sehe ich nämlich als ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir kennen das auch jetzt schon aus den Praxen, wenn es einfach um einfache Dinge wie eine Cholesterinbestimmung geht oder dass Menschen Smartwatches tragen, die ihren Puls tracken, dass ganz banale Informationen schon deutlichen Einfluss auf die Lebensqualität haben können, dass die Menschen danach, sie wollten sich eigentlich nur zur Vorsorge begeben und fühlen sich danach eigentlich kränker als vorher, ohne dass sich irgendwas geändert hat und ohne dass wir wirklich vielleicht eine Therapieentscheidung treffen mussten. Deswegen müssen wir das immer mit im Kopf behalten, was das mit den Menschen macht, wenn wir ihnen gewisse Informationen mitteilen, weil die vorher gar nicht absehen können, was diese Information wirklich dann für Auswirkungen für sie hat. Und was man auch im Hinterkopf behalten muss, finde ich, weil KI und Digitalisierung hört sich immer so cool an und Buzzwords, aber banalste Dinge wie, dass wir die Menschen vom Rauchen wegkriegen, dass wir den Alkohol in der Gesellschaft zurückdrängen, das hätte einen viel, viel größeren Impact aktuell, als jetzt zum Beispiel über Genanalysen zu reden. Und diese Themen dürfen wir halt nicht vernachlässigen, wenn wir darüber reden, eine gesündere Gesellschaft zu haben, gute Arbeitsbedingungen, soziale Ungleichheiten auszugleichen, gute Bildung zu haben. Das sind ganz, ganz wichtige Themen mit einem wahnsinnigen Impact für auch die Gesundheit der Bevölkerung.
Du schaust, Ariane, ja, da können wir ihm nur absolut 100% recht geben.
Natürlich sind diese präventiven Maßnahmen wahrscheinlich haben deutlich mehr Impact als diese Genanalysen. Und wohin möchten wir, was sind die Regelungen, die wir etablieren möchten, aber auch welche Freiheiten möchten wir etablieren, einfach, dass es so eine Gratwanderung wird. Und das ist auch total spannend, wohin sich das auch in Zukunft entwickeln kann, weil alles auch so neu ist jetzt noch mit der KI, mit Personalisierung, welche Daten geben wir frei, hatten wir vorhin ja auch, beispielsweise Israel oder auch, ich glaube, bei den skandinavischen Ländern, die sind ja auch viel, viel weiterentwickelt. In welchen Rahmen möchten wir agieren? Können wir auch agieren später? Und welche Ziele möchten wir auch erreichen?
Jan, hast du einen Hinweis für Medizinstudierende, wie sie sich auf diese schöne neue Welt vorbereiten können, bestmöglich?
Also ich würde immer pragmatisch sagen, so gut wie möglich die Tools, die es jetzt schon gibt, nutzen, ja, damit man auch damit umgehen kann, damit man weder Angst davor hat, noch sie überschätzt. Ja, das ist ja letztlich auch eine Gefahr, dass man denkt, das kann jetzt die KI einfach für mich machen. Ich wünsche mir, dass Medizinstudierende in Zukunft weiterhin auch Dinge lernen, ja, dass sie sozusagen nicht nur sich auf KI verlassen, weil ich glaube, letztlich kann man mit KI dann gut umgehen, wenn man auch ein gewisses Wissen hat und einschätzen kann, ist das jetzt, ist die Antwort im Fall von einem Chatbot, ist das jetzt eine gute Antwort oder ist eine schlechte Antwort? Ja, und insofern, ich glaube, es sind wunderbare Hilfsmittel und man sollte sie nutzen, aber auch immer natürlich auch die Grenzen kennen.
Mhm. Und Niklas, die Medizinstudierenden, die schon wissen, sie wollen mal in die Praxis oder eine Praxis übernehmen, auf was können die schon jetzt achten oder sich vorbereiten?
Die sollten einfach schon im Hinterkopf behalten, dass es ganz, ganz viele Praxen gibt, die jetzt schon voll digital arbeiten, dass es nicht mehr Standard ist, dass man eine verstaubte Karteikarte von A nach B trägt, sondern einfach die digitale Datenflüsse hat. Und wie gesagt, alle sind recht herzlich eingeladen, zum HIT-Kongress, Hausärztlicher Praxis- und IT-Kongress, nächsten März in Köln vorbeizukommen und sich einfach mal anzugucken, wie Praxen heutzutage arbeiten und wie viel Spaß das machen kann, sein eigener Chef zu sein und selber sich auszusuchen, womit man arbeiten möchte. Und wir Praxen sind einfach ein bisschen agiler als die Kliniken und können viel schneller uns auf neue Software einstellen und die nutzen und die Vorteile genießen.
Wunderbar. Also wir nehmen deinen Kongress natürlich in die Shownotes. Wir nehmen das Projekt natürlich schon von dir in die Shownotes, verlinken das alles, dass man das schnell und einfach an einem Ort finden kann. Ariane, nachdem du das jetzt alles gehört hast, willst du immer noch Ärztin in der Praxis werden?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo ich mich auch entwickeln kann, den Patienten gegenüber mir auch Hilfe, Handwerkzeug an die Hand geben kann, beispielsweise irgendwelche Übersetzungsfunktionen oder auch später auch personalisierte Medizin. Also auf jeden Fall, da gibt es so viele Möglichkeiten für mich auch.
Also gut, dann habt ihr beide positiv gewirkt als unsere Gäste heute hier und dann freue ich mich, dass ihr da wart und bedanke mich für diese Diskussion heute hier.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Danke.
Gesundheitsarena, ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderiert von Ariane Berner und Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greisel, Marion Munke, Sophie Pfeiffer und Florian Schaller.